ARD.
Hallo! 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 Vielen, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen hier in der Zentralbibliothek hier in Hamburg im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit zu unserem Live-Podcast-Event. Was ganz Besonderes für uns natürlich. Normalerweise sitzen wir zu Hause am Schreibtisch gegenüber, wenn wir nicht gerade unterwegs sind. Die moderne Technik macht das ja auch möglich. Und fragen uns schon manchmal so, ja, wie kommt das eigentlich an? Wie geht das da so raus bei den Leuten, was wir da hier so uns unterhalten? Der Podcast hat ja mehr oder weniger damit begonnen vor 4 Jahren, dass wir über das, worüber wir am Küchentisch sowieso immer geredet haben, dann irgendwann einfach mal ein Mikro haben mitlaufen lassen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir eh drüber reden, dann vielleicht interessiert das viele Leute, weil eben so viele Menschen im Bekanntenkreis uns gefragt haben.
Ja, also Leute hatten Interesse tatsächlich. Also besonders zu wissen, wie das 2020 gelaufen ist und dann, wie wir wissen, also es ist nicht ganz klar gewesen am Ende der Wahlabend, wer der Gewinner war. Und es hat ein bisschen gedauert. Und dann kam der 6. Januar und dann. Also insofern, wir haben einfach weitergeredet.
Ein Thema, das uns natürlich sehr viel beschäftigt, familiär in vielerlei Hinsicht. Und dass wir das dann aber jetzt mit Live-Publikum, vielen Dank, dass Sie heute Abend hergekommen sind, hier machen können. Das freut uns besonders. Und im Prinzip wollen wir auch gar nicht so viel erstmal von uns aus reden, sondern die Chance auch ergreifen, dass Leute hier sind, die eben vielleicht auch Fragen haben zu dem Thema. Heute in 3 Wochen ist ja die Wahl, auf die wir jetzt seit Wochen, seit Monaten eben hingefiebert haben, uns darauf vorbereitet haben. Von daher, also vielen Dank, dass Sie hier sind und wir freuen uns sehr. Ja. Ist das die richtige Seite für dich? Willst du lieber hier sitzen oder?
Nö, ich glaube es geht. Ja, weil alle sollen meine schöne
Tanktop. Ja, wer den Teaser gestern zu Beginn der Woche, den Hinweis vielleicht schon gehört hat, wir hatten überlegt, ob das ausgekramt wird.
Ich glaube, ja, genau, du hast mich gefragt, was ich tragen würde. Das war eigentlich ein Witz. Also das habe ich nicht geplant zu tragen.
Vielleicht für alle die nicht hier im Saal sind und das jetzt nur hören. Also Jif trägt ein grünes Tanktop unter dem Blazer mit den Pailletten in der Form und Farben der amerikanischen Flagge. Very shiny.
Das war kein Witz, dass ich sowas habe. Dass ich trage das ehrlich gesagt normalerweise nur für irgendwas wie Karneval oder andere Anlass. Aber und heute Abend für alle hier. You're welcome.
Very shiny. Ja, ich hatte bei unserer ersten, bei einer Premiere vor Live-Publikum ja mein Testbild als Sakko an. Auch sehr farbenfroh. Heute bist du die, hier die Farben voranträgt. Ja, also 3 Wochen noch bis zur Wahl und im Prinzip muss man sagen, hat sich jetzt in den letzten Wochen und Tagen nicht sehr viel verändert im Bild, als dass es halt nach wie vor unfassbar knapp ist. Also es gibt jetzt keinen Punkt, wo wir sagen könnten oder würden, okay, da scheint sich was herauszukristallisieren und anzudeuten und ich weiß gar nicht, wenn man so zurückblickt auf die letzten Jahre, da war das scheinbar nie so knapp, habe ich das Gefühl. Also gerade dieser, es ist wirklich in diesem Bereich mal, jeden Tag schauen wir auf verschiedene Umfragewerte und das ist immer so mal Plus, mal Minus, dann schiebt sich einer wieder vor, dann wieder die andere. Also deswegen ist das gerade eine sehr spannende, einerseits ist es natürlich auch besser als eine Wahl, wo alle sagen, ja, ist doch eh klar, wer es gewinnt und was soll das noch. Insofern deutet alles darauf hin, dass das so ein Endspurt wird, wo es dann wirklich kulminiert. Aber um das vielleicht auch gleich schon vorwegzunehmen, wir gehen beide nicht davon aus, dass es gleich am Dienstag, am Wahlabend, ein Ergebnis geben wird. Also dass wir hier quasi, wie bei uns in Deutschland, kennen wir das ja, 18 Uhr, die erste Prognose und die ist dann schon relativ belastbar. Da verändert sich in den Hochrechnungen nicht mehr so viel. In den USA, gut, einerseits verschiebt sich das ja auch immer mehr nach hinten, ne? Die Wahllokale schließen zu unterschiedlichen Zeiten, es gibt mehrere Zeitzonen, aber auch da wird viel ausgerechnet und vor allen Dingen, und nicht nur gezählt, es ist wahrscheinlich erwartbar, dass eben viele Juristen, die jetzt schon in Stellung gebracht wurden und werden, sobald es irgendwo nur den Anschein vielleicht von einem Zweifel ist, dass es da gleich Einsprüche geben wird und dass das insofern auch mehrere Tage dauern kann.
Aber wir wollen positiv anfangen.
Okay, ja. Nicht gleich sagen, oh, es wird alles schlimm und alles durch.
Nee, aber du hast auf jeden Fall recht. Die Umfrage sind, also wie man sagt, Nacken und Nacken oder Kopf und Kopf, die sind wirklich, und jede Woche, wenn es gibt eine neue Umfrage, also in meiner Bundesheimatstadt, zum Beispiel Wisconsin, eine Woche liegt Harris ein paar Punkte vorne und dann nächste Woche liegt Trump ein paar Punkte vorne. Also, und es ist alles within the margin of error. Das heißt, es ist immer ein paar Punkte mehr oder weniger und jede Woche, das ändert sich nicht. Also, und deswegen, es wird so wahrscheinlich auch in die nächsten 3 Wochen, und wir sind genau 3 Wochen vor der Wahltag, so bleiben. Also es könnte immer am Ende, was man nennt, ein Oktober-Surprise geben, eine Oktober-Überraschung. Irgendwas, das passieren könnte in die letzten paar Tage, paar Wochen, das könnte das Wahlergebnis beeinflussen. Und es gibt, wir haben ein bisschen überlegt, was könnte das sein? Also,
wobei man sagen muss, Entschuldigung, wenn ich da eingrätsche, so viele Überraschungen, wie es in diesem Wahlkampf, in diesem Jahr bereits gab, fragt man sich, was sollte überhaupt noch kommen? Also das war quasi ein einziger Surprise-Wahlkampf mit all den Wendungen und Entwicklungen. Sie haben das alle ja mitverfolgt, von Wechsel, von der TV-Debatte bis zum Wechsel der Kandidaten, 2 vereitelte Attentate, beziehungsweise 1, das zwar auch mit einem Todesopfer auf der einen Seite und einem erschossenen Attentäter endete, aber eben auch wirklich das Ganze nochmal vollkommen hätte verändern können, das Rennen. Aber ja, normalerweise warten alle immer auf diese Oktober-Surprise, weil auch in den USA, muss man auch sagen, als wir für unsere Doku, die am Vorabend der Wahl laufen wird, im März ja schon gedreht haben, in Wisconsin, in deinem Heimatstaat, haben uns manche so ein bisschen angeguckt. Ihr seid aus Deutschland und ihr macht jetzt schon, dreht ihr für eine Doku über die US-Wahl? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir hier in Deutschland noch viel mehr Interesse oder noch mit viel größerem Interesse auf diese Wahl viel früher zumindest schon gucken als viele Amerikanerinnen und Amerikaner selbst.
Das stimme ich zu auch. Ich habe das gemerkt, als wir in den USA waren diese Sommer und haben viele Freunde und Familie gesehen. Und ich habe gemerkt, weil ich wollte wissen, okay, wo sind die Leute, was denken die, was sind die richtigen Themen? Klar, also wir wollen dann zurückkommen und das diskutieren für euch. Aber niemand wollte wirklich, also alle, ja, müssen wir darüber reden. Also wirklich, gibt es keine andere Themen. Thema Wetter zum Beispiel. Aber es war nicht ein Thema, das so natürlich hochgekommen ist. Und vielleicht auch wegen, also wenn ich Leute gefragt habe in Wisconsin, als Swing State Bewohner kriegt man ständig im Radio, im Fernsehen Werbespots, also Anrufe auf der Festnetz. Leute rufen an, fragen für Geld, fragen für Unterstützung. Und die Leute haben das ein bisschen, wie sagt man, die Schnauze voll. Die sind ein bisschen fertig mit die ganze Belastung. Und es war tatsächlich gefühlt wie eine Belastung, die ganze Werbespots, die andauernd laufen sind. Und deswegen waren die Leute nicht so begeistert, über das Thema zu reden. Also das heißt nicht, dass wir haben gar nicht über Politik gesprochen. Aber wenn, dann mussten wir ein paar Fragen stellen.
Wir gucken natürlich auf diese Wahl auch sehr durch die außenpolitische Brille und die sicherheitspolitische Brille, gerade vor dem Hintergrund eines Kriegs in Europa, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und der ist in den USA allerdings sehr weit weg. Und für den Alltag, das wiederholen wir ja auch immer wieder, für den Alltag vieler Amerikanerinnen und Amerikaner ist, was der Präsident für eine Richtung vorgibt, nicht so entscheidend für den Alltag wie vielleicht eben der Gouverneur oder das Local Government und solche Dinge. Und deswegen, ja, da Politik sowieso ein Thema ist, das nicht nur an Thanksgiving und an Weihnachten, sondern auch in vielen, beim Sport oder beim Abendessen ausgespart wird oft, weil man sich da nicht in die Nesseln setzen möchte oder den Streit oder den Zank erst gar nicht erst provozieren möchte, reden dadurch viele eben nicht so über Politik wie wir. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir berichten schon ein Jahr vorher über die Vorwahlen und alles. Und in den USA, wenn du nicht gerade in einem Swing State, wie du sagtest, wohnst, geht das an dir auch so ein bisschen vorbei, weil die Kandidaten dort kein Geld ausgeben, groß in Werbespots. Manche, die meisten oder viele Staaten sind mehr oder weniger in dem einen oder dem anderen Lager schon eingeloggt. Und ich glaube, daher rührt das auch mit dieser Oktober-Surprise. Wenn dann eben plötzlich dann doch es wenige Wochen nur noch bis zur Wahl sind. Und natürlich wird im Fernsehen, in den Nachrichtenkanälen da auch schon sehr, sehr viel drüber berichtet. Aber viele tunen dann da einfach raus. Und wenn dann die Leute sich nach den beiden Parteitagen, den Nominierungsconventions im Sommer, dann das in die heiße Phase einbiegt und sich dann darauf konzentrieren, auf das, was im November, Anfang November dann ansteht, dann, ja, dann ist es schon Oktober. Und wenn dann plötzlich entweder Entwicklungen zutage treten oder Stimmung zutage treten, die vielleicht vorher gar nicht so richtig abgefühlt werden konnten, weil sich keiner so richtig dafür interessiert hat, dann ist es eine Surprise oder überraschend oft für die Beobachter, also für Experten oder für Journalisten. Oder es passiert eben etwas tatsächlich, so eine überraschende Wendung, wie wir ja einige hatten in diesem Jahr schon, in diesem Wahlkampf. Aber besonders vielleicht eben auch solche Dinge wie, wir haben darüber geredet, was könnte denn jetzt für diese Wahl eine Oktober-Surprise sein? Natürlich einerseits externe Faktoren wie beispielsweise die beiden Hurricanes, die gerade in relativ kurzer Zeit hintereinander, Sie alle haben das verfolgt in den Nachrichten, die Ostküste der USA heimgesucht haben, muss man da schon sagen. Und zwar nicht einer und ein paar Tage später hat es nochmal kurz geregnet, sondern wirklich beide. Wobei Milton, der zweite, jetzt doch nicht so ein Monster-Orkan war und Hurricane, wie es vielleicht auf dem Papier oder auf den Daten, Wetterdaten aussah. Aber deine Tante beispielsweise, die hat ein Haus in Florida, das wurde von Helene schon
sehr ziemlich getroffen.
Ja, geflutet, der komplette Keller.
Ist drei Meter Wasser im Keller, also sodass die mussten komplett die Wände ausreißen und neu bauen, ein kaputtes Auto. Und das war nur Helene. Dann kam der Nächste, nur eine Woche später. Milton kam und war dann direkt auf. Dagegen, wo meine Tante ein Haus hat, ist direkt da durchgegangen. Und jetzt wissen sie nicht genau, wie es aussieht da, weil die sind nicht erlaubt. Es ist eine kleine Insel auf der Golfküste. Es ist nicht erlaubt, da hinzugehen. Aber was gewusst ist, ist, dass es ist viele Straßen gibt's nicht mehr. Die sind einfach weg, komplett weg. Es gibt keinen Strom. Genau, es gibt es gibt viele Wasser, aber kein trinkbares Wasser. Und es ist nicht mehr lebbar. Also mindestens, die denken, vor ein paar Monate. Insofern, das war ein Sturm, das man sieht, also Stichwort October Surprise, dass man sieht häufiger in diese Jahrzeiten, September, Oktober, es gibt ein Hurricane-Saison eigentlich. Und das ist irgendwas, das könnte dann auch Wähler beeinflussen. Also wie reagieren die Regierung, wie reagiert Biden und, also Harris, obwohl sie nicht die Präsidentin ist und will sich selber verkaufen als die Change Candidate, als die Neue. Sie ist auch im Amt jetzt und Biden war auf seinem Weg nach Deutschland, sollte jetzt hier sein, aber hat das dann...
Aber jetzt kommt er am Freitag, ja.
Er kommt doch, also aber...
Woche. Er hat kurz überlegt, den Podcast vielleicht zu verschieben, ob wir mit Biden noch reden vorher, aber wir haben vom Pressestab der Botschaft noch keine Rückmeldung, deswegen haben wir gesagt, dann machen wir es doch hier.
Ja, aber das ist auch irgendwas, das wahrscheinlich Biden hat auch gelernt von vergangenen Jahren. Wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass ein Hurricane passiert ist in einer Wahlkampfzeit. Also Obama hat das erlebt, als es durch den Nordosten gegangen ist und hat dann Chris Christie, der damalige Gouverneur von New Jersey, besucht und war sehr präsent und hat gezeigt, also wir sind hier, wir helfen, wir lassen euch nicht allein. Und das war ein Fehler, dass George W. Bush gemacht hat, als Bilder rausgekommen sind, als er über New Orleans geflogen ist nach Katrina. Und
das war der Grund, dass dein Stiefvater, Coach Greg beispielsweise, der davor oft republikanisch gewählt hat, gesagt hat, und er kommt aus New Orleans und sein Viertel des Ninth Ward war komplett unter Wasser. Und er sagte, the way that Bush handled that catastrophe, also so wie Bush das damit umgegangen ist, so relativ, nicht so involviert zumindest, hat ihm tatsächlich ab. Und seitdem hat er nicht mehr republikanisch gewählt.
guck mal, hier in Deutschland, man kennt das auch. Also Armin Laschet hat auch ein kleines Problem, als er...
Ja, oder genau, also solche Naturkatastrophen sind so eine Chance, sich zu bewähren oder es richtig zu vermasseln. Gerd Schröder beispielsweise hat eine Wahl im letzten Moment noch rumgerissen, weil er eben sich gezeigt hat und die richtigen Worte gesagt hat und an der falschen Stelle kurz gegrinst aus Versehen und gar nicht mitbekommen. And the rest is history. Ja, insofern ist es noch nicht so ganz klar, ehrlich gesagt, in welche Richtung das jetzt ausgeht. Aber eine Wahl, die so eng ist und es wirklich in verschiedenen wenigen Swing States auf wenige, vielleicht 1000 Stimmen ankommt, kann sowas eben einen Unterschied machen. Und
ein großer Unterschied, aber für wem auch? Also das hängt ein bisschen ab an, genau, so dass Biden hat der Reise nach Europa abgesagt, dass er geblieben ist, dass er arbeitet ganz doll zusammen mit FEMA, das ist die Agentur in der Regierung, das Assistenz gibt, wenn in der Fall von einer Naturkatastrophe und will sehr präsent sein und lernen von den Fehlern. Aber das ist auch eine Chance für Trump und Vance auch zu sagen, zu kritisieren, zu sagen, die haben nicht genug getan. getan, das ist nicht gut gelaufen. Und daher haben wir auch gesehen und vielleicht haben auch viel gesehen, wie vielleicht Trump hat diese Chance benutzt, auch als eine Möglichkeit, das ein bisschen chaotischer zu machen mit ein paar Lüge, falsche Informationen, wenn er sagt zum Beispiel, dass FEMA, diese Agentur, hat nicht genug Geld, weil es ist alles an illegale Einwanderer gegangen, dass die Regierung will aber die Grundstück ja, wegnehmen von Leuten. Und das hat dann, es ist zugekommen, dass die Leute, die von der Regierung geschickt sind, Assistenz und Hilfe mitzubringen, sind zurückgeholt aus North Carolina zum Beispiel, wo Helena hat so doll getroffen, weil Leute haben ihre eigene Waffen genommen und haben gesagt, also das, mein Grundstück könnt ihr nicht nehmen und ich würde es verteidigen mit einer Waffe. Und das ist auch dann, wir sehen dann die Konsequenzen von falscher Information und was das dann bedeuten könnte, auch für die nächsten paar Wochen. Und wahrscheinlich könnte auch passieren am Wahltag, dass wenn jemand sagt zum Beispiel, oder das geht herum, es ist so leicht, also solche Nachrichten zu verbreiten auf Plattformen wie X, die ehemalige Twitter oder andere Plattformen, dass es ist kaum zu behalten. Und dann ist es, gibt diese Verzweiflung, diese Confusion, ob was der Wahrheit ist und was nicht, wenn es kommt von so vielen verschiedenen.
Und es ging sogar so weit, das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass FEMA jetzt so eine eigene Website sogar bestückt hat und Rumor-Website und quasi all die Gerüchte und Verschwörungstheorien, die da gerade zirkulieren, um die Bearbeitung dieses Hurricanes und der Auswirkungen, um es festzustellen, nee, das ist nicht der Fall, wir werden euch euer Land nicht wegnehmen, die Gelder gehen nicht an irgendwelche illegalen Einwanderer und solche Dinge, das ist schon erstaunlich. Aber Stichwort, was man mitbekommt, was das führen kann, wir haben das ja selber mal erlebt beim Wahlkampf 2016, als wir noch in Washington gelebt haben, als dann dieses Gerücht aufkam, dass in einer Pizzeria in Washington im Keller Hillary Clinton ein Kinderpornoring betreibe und da Kinder festgehalten werden. Ja, man lacht da jetzt so drüber, weil es so absurd klingt und abstrus. Aber das führte dazu, dass sich jemand aus dem tiefen Virginia sich auf den Weg gemacht hat, mehrere Stunden mit dem Auto nach Washington gefahren ist, reingegangen ist mit gezückter Waffe, um die festgehaltenen Kinder in Anführungsstrichen zu befreien. Und es ist zum Glück nichts passiert bei diesem Vorfall, aber wir haben den selber mitbekommen, weil plötzlich Polizeihelikopter und Autos und Polizeiautos.
Das war in unserer Nachbarschaft.
Genau, das war nämlich
eigentlich
so
unsere Pizzeria, wo ja, wir immer hingehen mit den Kindern.
Ja.
Und die sind auch super. Es heißt Comet Pizza und Ping Pong. Und es gab so Ping Pong Tischtennistische, wo so die Erwachsenen könnten zusammensitzen und quatschen, wo die Kinder gehen und die spielen hinten. Also es war eigentlich eine sehr familienfreundliche Pizzeria und deswegen waren wir ständig da. Also
und entsprechend geschockt.
Waren wir nicht als, da an diesem Nachmittag.
Also, aber ich war auf dem Weg zum Flughafen eigentlich und habe dann gemerkt, wie alles abgesperrt war und das Taxi konnte mich nicht abholen. Und dann habe ich diese ganze Polizei gesehen und das war so gute 200 Luftlinie von unserem Haus entfernt. Und deswegen haben wir da hautnah miterlebt, zu was das führen kann. Und der ist dann auch verurteilt worden, später zu mehreren Jahren Haft.
Aber es ist besonders, ich finde, besonders gefährlich dieses Jahr, wenn wir haben einen Kandidat, der einfach erzählt Geschichte, einfach wie seine Vize sagt, J.D. Vance hat gesagt, ja, manchmal muss man eine Geschichte einfach erzählen, weil man also der Punkt rüberbringen will.
Auch wenn sie nicht wirklich wahr ist.
Auch wenn das nur eine Geschichte ist und hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Und wenn das so ist, wenn das erlaubt ist. Und das ist irgendwas, das man merkt, vielleicht mehr, wenn man, also Harris sagt mehrmals jetzt, also guck mal, schau mal einfach in diese Trump-Auftritte, der Wahlauftritte rein. Guck mal, was da los ist. Und er erzählt auch Geschichte, also man nennt das jetzt The Weave, weil er fängt mit einem Thema an und geht dann zu einem anderen und kommt eventuell vielleicht zurück an der Punkt, das war der originelle Ziel. Aber es ist oft so, dass diese Geschichte kommen und gehen und haben auch keine Wahrheit. Die haben vielleicht einen Kern irgendwas, aber die sind einfach Lüge. Und was man hört dann ständig, besonders von Trump-Unterstützer, ist das, ja, das meint er nicht so. Oder ja, also das, er erzählt nur Geschichte. Er ist entertaining. Er ist eine ehemalige Reality-Star. Er ist ein Media-Star und weiß, was die Leute sehen wollen. Und das gibt er seine Unterstützer. Aber auch wenn, das hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Und ich weiß, dass als wir schon 2016 in Washington waren, also der Spruch war, dass seine Unterstützer Journalisten neben ihm Literally, but not seriously.
Wörtlich, aber nicht ernst.
Und seine Unterstützer nehmen ihn ernsthaft, aber nicht wörtlich. Also, und das ist der Unterschied, dass viele von seinen Followers, von seinen Unterstützern können einfach ausblenden, was er sagt. Und die finden das entweder lustig, die sagen, ach, das meint er wirklich nicht. Oder, also andererseits, also Leute zum Beispiel wie mein Vater, der vielleicht bekannter Trump-Wähler ist, kann das einfach alles ignorieren und zur Seite drängen und wie er selber sagt, seine Nase zuhalten und für ihn wählen, weil der andere, der Rest kann er ignorieren, aber er bekommt irgendwas von Trump, wie er das sieht, und das ist weniger Steuerzahlen und weniger Regulierung. Und das ist ein von seiner Hauptthemen, und deswegen kann er diese andere aus White Noise ein bisschen ausblenden. Wenn er sagt, zum Beispiel, wenn ich verliere, dann ist es Wahlbetrug. Oder ich habe tatsächlich in 2020 gewonnen, was manche nennen der Big Lie. Und wenn ich dieses Mal verliere, dann ist es nur wegen Wahlbetrug. Und das sagt er so häufig. Er hat es selber gesagt, wenn man irgendwas wiederholt genug, dann alle akzeptieren das. Und das regt mich auf. Und wenn selber mein Vater sagt, wenn Trump nicht gewinnt, das ist wegen Wahlbetrug.
Vielleicht ein kleiner Spoiler an der Stelle schon. Das ist eine der besten Szenen unserer neuen Doku, weil wir natürlich wieder bei deinem Papa zu Hause waren und darüber gesprochen haben.
Ja. Weil jetzt, also wir kennen unsere Position, ich kenne alles, was er denkt, wo er steht, für welche Themen. Aber das ist die einzige, das regt mich immer noch total auf, muss ich ehrlich sagen. Und das würdet ihr sehen.
Ja, also wir sind da auch, meine Co-Autorin Birgit Wernke und ich sind gerade diese Woche auch in den letzten Zügen der Produktion und wir freuen uns da auch sehr auf das Feedback und werden vielleicht ein paar Szenen auch in den kommenden Folgen oder Episoden von Amerika, wir müssen reden, mal reinnehmen. Aber ja, da hat sich auch nicht geändert. Also du hast es nicht geschafft, deinen Vater irgendwie zu überzeugen und umgekehrt.
Nein. Wie er sagt, er wird in einer Präsidentwahl nie für eine demokratische Kandidat wählen. Also das steht fest, glaube ich. Und wie immer, wie in dein erster Film, er glaubt, dass wenn Harris gewinnt, dann ist alles im Eimer. Das war's dann. Oder wie Trump selber sagt manchmal, when you don't fight like hell, then we won't have a country anymore. Und das ist wirklich sein Gefühl auch.
Ja, aber weil es eben um so viel geht und wenn der Boden schon bereitet ist in gewisser Weise dafür, dass sobald es länger dauert mit dem Auszählen oder wenn plötzlich ein Kandidat Trump in dem Falle sehr lange führt und dann plötzlich doch, weil dann eben die ländlichen Gebiete vielleicht schneller ausgezählt sind und dann ist einer erstmal vorne und dann aber über Nacht sich das dann nochmal dreht, weil dann die Städte oder die urbanen Gegenden, die eher demokratisch tendieren, dann ausgezählt werden und dann sich das vielleicht zu den Demokraten hinwendet, wo dann Leute dann denken, ja stimmt, ist doch komisch, ich bin gestern Abend ins Bett gegangen am Wahlabend und es sah alles nach einem Trump-Sieg aus und am nächsten Tag wache ich auf und dann heißt es plötzlich, die anderen haben gewonnen, das kommt mir doch komisch vor und normalerweise würde man denken, naja, so ist es nun mal, es dauert halt, bis das alles ausgezählt ist, aber ich glaube, das ist der Grund, warum ich nicht denke, das werden wir auch oft gefragt, gibt es einen Bürgerkrieg oder sowas, wenn da die Fronten sich wieder verhärten? Der 6. Januar war ja so ein Vorgeschmack. Und ich sagte dann immer, naja, also ich kann mir das nicht vorstellen, wie denn überhaupt so eine Art Bürgerkrieg, wie wenn das vor 150 Jahren, als das Land das ja schon mal erlebt hat, das so in der Art nicht. Aber natürlich ist in einem so hochgerüsteten Land auch, und wenn diese Zweifel schon so gesät werden und das dann auf fruchtbaren Boden fällt, das Potenzial für Ausschreitungen, für Demonstrationen, für Gewalt und dass da vielleicht eben auch es zu Verletzten, vielleicht sogar Toten kommen kann. Das Potenzial für etwas ist da. Ich sage immer, die Farbtöpfe, mit denen man wirklich die düstersten Bilder an die Wand malen könnte, die sind alle geöffnet mit großen Pinseln drin. Aber ob die auch wirklich ergriffen werden, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich bin ja eher optimistisch, dass das schon immer...
Du bist mir ein Glas halb voll.
Genau, Stichwort. Magst du noch ein bisschen Wasser?
Ja, gerne.
Genau.
Ja, ich bin auch so. Und es stimmt, also Amerikaner haben mehr Waffen als jedes andere Land pro Person. Also manche Familien haben eine ganze Kabine, eine ganze Arsenal im Keller. Und man kann auch, wenn man blickt, was passiert ist in North Carolina gerade, wo Leute nehmen, ihre Waffen, ihr eigenes Grundstück zu verteidigen, man kann auch vorstellen, dass sowas könnte passieren. Aber ich finde auch vielleicht mehr in kleinere Gruppe oder also in extreme Situationen und kein Groß und Ganz Armee, das sich sammelt. Aber
weil es dann auch für viele, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten, wo wir denken, wir gucken so mit großen Augen auf diese Wahl, weil wir denken, sie hat auch so eine Menge Auswirkungen auf die Welt. Und das tun auch die Amerikanerinnen und Amerikaner. Aber oft habe ich auch das Gefühl, als ich jetzt wieder in Wisconsin war, zuletzt da im Norden, Washington ist auch sehr weit weg. Und sich dann darüber so aufzuregen, da sind die meisten wahrscheinlich doch zu träge oder es tangiert sie dann doch nicht so. Und ich glaube, ich habe da auch das Vertrauen irgendwie in die Amerikanerinnen und Amerikaner, dass dieses Prinzip, das ist ja das Tolle, das wurde ja von den USA, das war quasi das Geschenk der Amerikanerinnen und Amerikaner an die Welt, an die, dass die Demokratie eben mit dem friedlichen Übergang der Macht funktioniert. Das war George Washington, ja, der als erster Präsident nach zwei Amtszeiten gesagt hat, ja, theoretisch könnte ich weitermachen und als Held der Revolution hätten sie ihn wahrscheinlich auch gewählt bis ans Lebensende und hat gesagt, nee, Leute, da, genau dafür haben wir diese Revolution ja gemacht.
We're gonna teach them how to say goodbye.
Okay, according to Jif.
Wir sind große Hamilton-Fans,
ja,
sorry.
Genau, wer das Musical Hamilton noch nicht gesehen hat, empfehlen wir wärmstens. Yeah. Jif hat sowieso die Auffassung, dass das Leben ein Musical sein sollte und vielleicht solltest du einfach mehr singen auch in irgendwelchen
okay.
Folgen.
Wer wäre das? Okay, vielleicht ja, nicht.
Genau, und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen verankert ist nach wie vor. Aber wie gesagt, man kann es auch ein bisschen düsterer sehen, wenn man wollte. Insofern bin ich jetzt auch nicht ganz nur entspannt, so nach dem Motto, wird schon in die eine oder die andere Richtung. Da gibt es eine Menge Aspekte, die uns natürlich auch sehr bewegen.
Ja. Aber wenn wir nochmal zum Oktober Surprise zurückkommen, ich finde, es gibt noch eine große Thema, das beeinflussen könnte und das ist der Krieg im Nahosten. Und wie vielleicht ihr schon wissen, es gab in die letzten Tage eine Attacke von Israel im Nord Gaza, wo mehrere Leute waren getötet. Es war eine furchtbare Situation mit Leuten im Zelt, die gebrannt sind. Also das ist irgendwas, wir schon gesehen haben im April, die ganze Proteste auf die Uni-Campus und die Reaktion. Also das ist also ein bisschen, ja, über die Sommer, dann sind die Studenten nach Hause gegangen. Also ist ein bisschen kalm geworden. Aber wenn sowas passiert, wir haben wieder gesehen, große Proteste in New York, Kritik von Israel unter Muslim-Amerikaner, unter jüdische Amerikaner, die auch gegen diesen Krieg sind und vor ein Ceasefire. Und das wird wirklich wichtig sein in einer wichtigen Swing State, Michigan. Und das ist neben meinem Heimatbundesstaat Wisconsin, wo es gibt die größte muslim-amerikanische Bevölkerung. Und die haben in der Vorwahlkampf haben viel davon, also mehr als 100.000 eigentlich Wähler in Michigan haben uncommitted gewählt. Also die wollten ein Zeichen schicken an der Regierung, an Biden. Also
das ist ein Thema, ich war ja bei dem bei der Convention, beim Parteitag der Demokraten in Chicago und da gab es ja eben tagelang eben die Proteste darum, es ist nicht eskaliert, es ist friedlich geblieben, es ist nicht so wie 1968, als es die großen Demonstrationen gab mit Ausschreitungen rund um den Parteitag damals. Aber das war, und da habe ich mit einer Freundin von uns, Samira, die auch in unserer Doku vorkommen wird, darüber gesprochen. Wir sind bei dieser Demo gewesen und sie hat gesagt, ja, das wird die Demokraten, das wird Kamala Harris Stimmen kosten, wenn da jetzt nicht bald ein Waffenstillstand irgendwie erzwungen wird. Denn wenn nicht die Amerikanerin und Amerikaner, beziehungsweise die USA, die US-Regierung, hat irgendeinen Einfluss auf die Geschehnisse dort und die Regierung Netanyahu. Und ich glaube, gerade dieser Gedanke, unser Steuergeld, unsere Waffen, die wir liefern, wären ja der Hebel, um da Druck auszuüben. Aber das ist Biden nicht gelungen. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht aus Mangel an, dass er das nicht wollte oder so. Vielleicht ist da auch gerade die Regierung Netanyahu auf so einem Kurs, wo wirklich niemand da irgendwie wirklich Gewicht hat und Einfluss, aber das ist etwas, wo viele, wie du sagtest, auch jüdische Amerikanerinnen und Amerikaner, aber vor allen Dingen viele muslimische Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, gut, auch wenn wir dann Trump nicht wählen, dann wählen wir lieber gar nicht. Und Kamala Harris hat es, glaube ich, aus Samiras Sicht beispielsweise, unsere Bekannte, bislang nicht so geschafft, sich da so, sie hat es zwar bei der Convention angesprochen, auch sich für eine Zwei-Staaten-Lösung nach wie vor stark gemacht, aber jetzt nicht so sich positioniert, dass man sagen würde, okay, wenn die kriegt ja jetzt meine Stimme uneingeschränkt. Und deswegen, da sind wir wieder bei dem Punkt. Wenn es so knapp wird und wenn ein Swing State wie Michigan wichtig ist und ein paar tausend Stimmen entstehen.
Auch wenn Samira und andere Muslim-Amerikaner wissen, wenn die nicht wählen, dann, dass Trump hilft. Und auch wenn die das wissen, die sagen, dass sie können nicht wegen, also wie sagt man, nicht in good conscience.
Guten Gewissens, ja.
Guten Gewissens. Aber das höre ich, ich höre auch von jüdischer, amerikanischer Freunde von mir, dass die haben Angst, dass die Demokraten bleiben nicht auf die Seite von Israel. Und deswegen, auch wenn die Trump nicht früher gewählt haben und haben nicht überlegt, Trump zu wählen, jetzt wegen der Krieg in Nahosten würden die Trump wählen, wegen seiner Unterstützung oder was sie sehen als seine Unterstützung für Israel. Und das ist irgendwas, das man hört jetzt ständig. Ich meine, wir wissen schon, dass Trump will diese Projection, er will ein starker Mann sein, er ist der Starke. Er war auch gegen Biden, der Kampf zwischen die zwei ältere Männer, er war der Stärkste und Biden sah schwach aus. Also jetzt gegen Harris versucht er auch zu sagen, obwohl er fast 20 Jahre älter ist, dass er der starke Mann ist. Ich habe das auch von meinem Vater gehört. Als Trump im Amt war, gab es keinen Krieg. Also es gab keinen Krieg in Ukraine und Putin hat,
Putin hat doch, seit Vater, 2014, aber,
ja, aber also,
es gab diesen Angriff jetzt nicht.
Mein Vater sagt zum Beispiel, dass Trump oder dass Putin würde sich nicht trauen, da reinzugehen mit Trump im Amt. Und er sagt, seine Philosophie ist, dass es ist gut, wenn die Welt ein bisschen Angst vor der USA hat. Und besonders, wenn wir einen Kandidat wie oder einen Präsident wie Trump haben, weil er ein bisschen, man weiß nie, ist ein bisschen crazy und man weiß nie, was er, ob er wirklich tut, was er sagt oder nicht. Und deswegen alle haben ein bisschen, sie sind alle ein bisschen vorsichtiger. Das ist seine Philosophie. Er sieht das als eine Stärke. Er sieht auch vielleicht, dass Frauen, wir hatten bis jetzt keine Präsidentin. Und viele fragen, ich habe das schon mehrmals gehört, ist eine Frau die Richtige in einer Zeit von so viel Kriege? Wird sie dann auch ernst genommen? Oder wird Trump, der starke Mann, mehr ernst genommen? Trump sagt so häufig, also wenn ich im Amt bin, dann wird dieser Konflikt vorbei sein am nächsten Tag.
Bevor er sogar im Amt ist, sagt er.
Genau, wenn er Präsident-elect ist. Also ehrlich gesagt, wenn er das schafft, dann hey, vielleicht soll er eine Chance haben. Aber einen Plan hat er nicht, wie seine gesundheitliche Vorsorgeplan. Er hat ein Konzept für einen Plan vielleicht, aber keinen Plan. Also insofern ist es schwer zu glauben, dass manche Leute noch unentschieden sind. Wir haben zwei Kandidaten, die alle kennen, also Trump auf jeden Fall, ehemaliger Präsident, eine große Präsenz in den USA, in den Medien. Also Harris, manche Wähler sagen, dass sie kennen sie nicht so, obwohl sie Vizepräsidentin ist die letzten 3,5 Jahre. Sie mussten sie besser kennenlernen. Aber trotzdem, zwei ziemlich prominente Leute. Es ist dann mir
schleierhaft, wie also, das gehen kann, dass man sich dann nicht entschieden hat.
Dass man das überlegen muss, auch für andere Gründe. Aber also es gibt nur eine kurze Zeit, dann die Wähler, diese unentschiedenen Wähler zu überzeugen, besonders in diese 7 Swing States, die eigentlich entscheidend sein würde. Also was diesen ein paar Sachen, der falsche Information, der Hurricanes und der Krieg im Außen, die könnte vielleicht manche Wähler beeinflussen über die nächsten paar Tage. Aber also manche Amerikaner, ich auch, haben schon gewählt. Also
läuft schon. Heute ist Georgia eingestiegen ins Early Voting. Also es läuft schon seit Wochen in vielen Staaten, dass da die Stimmen schon abgegeben werden können oder wurden auch viele. Briefwahl. Und insofern sind wir schon mittendrin. Wir sind nicht mehr nur im Wahlkampf, sondern wir sind schon mittendrin in der US-Präsidentschaftswahl, wenn man so will. Und deswegen ist das die Crunch-Time. Ja, das wollten wir so mal kurz umreißen, wo wir da gerade sind, an welcher Stelle. Und würden sagen, damit wollen wir es erstmal belassen und sagen, wenn wir schon Publikum haben und nicht bei uns zu Hause am Schreibtisch sitzen vor unseren Mikrofonen, sondern Sie hier haben mit Reaktionen, mit Fragen, dann nutzen wir das doch aus und freuen uns mit Ihnen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank aber erstmal bis hierhin.
Ich wähle tatsächlich auch per Brief, deswegen ist es für mich auch ein sehr persönliches Thema. Ein Aspekt, der für mich aber zu wenig besprochen wird, ist, selbst wenn Harris die Wahl gewinnt, verändern sich ja die Meinungen der Wähler, die für Trump gewählt hätten, nicht unbedingt. Das ist ja ein viel tiefer greifendes Problem. Dann kann es ja sein, dass einfach ein zweiter Trump bei der kommenden Wahl kommt. Ist es dann ein Bildungsproblem? Oder warum sind diese Meinungen so vorherrschend? Weil rein auf die ökonomischen Verhältnisse kann das ja nicht zurückzuführen sein.
Das ist ein total wichtiger Aspekt. Vielen Dank auch für die Anmerkung. Ich habe das auch schon vor 8 Jahren, 2016, auch schon oft gesagt. Die USA sind nicht ein so gespaltenes Land in vielerlei Hinsicht, weil Donald Trump Präsident war oder Präsident sein könnte wieder, sondern Trump war vielerlei Hinsicht ein Symptom dieser Spaltung, eine Auseinanderdividierung, die auch schon viel früher mit der Tea Party-Bewegung beispielsweise oder anderen Entwicklungen angefangen hat, wo es eine Entwicklung zu den Rändern vielleicht gibt, zu den Extremen auf beiden Seiten des Gangs und dieses Kompromiss finden müssen in der Mitte, was in einem vor allem Zwei-Parteien-System, das es ja de facto ist, auch wenn es nicht der Verfassung nach ist, es gibt auch andere Parteien, aber letztlich ist das ja zentral, weil es ja nicht so wie in Deutschland laufen kann, dass du sagst, ah, mit denen klappt das nicht, dann suche ich mir einen anderen Koalitionspartner oder wir raufen uns irgendwie zusammen, sondern es sind diese beiden Parteien und wenn eine sich ausklingt oder die andere eben keinen Kompromiss finden will, dann kommt man nicht voran. Und insofern, Trump ist natürlich ein Symptom, das dann als Präsident und auch mit der Art und Weise, wie er auch Feuer schürt in vielerlei Hinsicht, auch ein bisschen auch immer mehr auch selber dann zu einem Auslöser geworden für viele Entwicklungen. Aber grundsätzlich ist nur, weil das Land so geworden ist, wie es ist, ist ein Trump möglich geworden. So würde ich das dann immer umschreiben. Gleichzeitig, und das hat vieles zu tun, einerseits mit natürlich wirtschaftlichen, die Schere ist vielleicht noch krasser auseinandergegangen in den letzten Jahren als bei uns hier in Europa, wo die sozialen Sicherungsnetze engmaschiger sind. Natürlich auch eine gewisse Veränderung der multikulturellen Gesellschaft. Also es ist ja schon immer ein Einwanderungsland gewesen mit sehr vielen Ethnien, aber es war immer eins klar, dass die eine dominierende Ethnie, die Weiße ist. Und das verändert sich stark in vielen Bundesstaaten. Als ich jetzt in Texas gedreht habe für die Doku, habe ich fast die Hälfte der Interviews auf Spanisch halten müssen, weil die eher Spanisch gesprochen haben. In vielen Bundesstaaten überholt Spanisch Englisch als die Hauptsprache. Und da verändert sich auch sehr viel. Und das sorgt für Verlustängste. Und wenn einer das wirklich so geschickt, und das muss man ihm wirklich lassen, Donald Trump macht das sehr geschickt, der ist halt ein Marketinggenie, wenn einer diese Knöpfe drückt, dann kann man diese Verlustängste eben abrufen und das in Wählerstimmen auch ummünzen. Und gleichzeitig ist es tatsächlich auch so, dass wir haben das erlebt, wir waren diesen Sommer in Wisconsin bei deinen Eltern, dass auf dem Papier die Wirtschaft gut dasteht und die Börse und auch die Inflation wieder runtergekommen ist und auch aber auf einem sehr hohen Niveau und auch die Arbeitslosenzahlen eigentlich gut sind, sehr gut sogar. Und dennoch kommt das irgendwie nicht an, fühlen das viele nicht. Also es gibt, ne?
Es ist egal, was es steht auf dem Papier, ne? Oder was Wirtschaftler sagen, wenn die Leute das selber nicht spüren oder wenn die merken, dass am Ende des Monats es gibt nichts mehr in meinem Konto oder dass tatsächlich, wo meine Mutter wohnt, oben in Wisconsin, ganz im Norden, ist ein ziemlich landliches Gebiet. Also früher war das bekannt für die Mine, die Eisenmine. Und jetzt ist es, die Leute verdienen ihr Geld von Tourismus. Und dieses Jahr zum Beispiel, im Winter kommen viele Leute da, verdienen die meisten von ihr Geld. Aber es gab nur einen Tag, wo es lag genug Schnee auf dem Boden, wo die Snowmobiles durchfahren könnten. Und die hatten einen echt schlechten Winter. Und dann, wenn man einkaufen geht und sieht, was eine Glas Mayonnaise kostet oder ein Liter Milch oder Brot, es ist wirklich, man fragt sich, also wie die Leute alles bezahlen kann und nur die Basics. Ich höre das ständig von auch Freunde, die deutsche Freunde, die in den USA diese Sommer waren und haben gesagt, boah, krass. Also wie viel Geld haben wir ausgegeben für Eis für die Kinder oder für einfach
und wenn so genau und das Gefühl dann aufkommt, ich komme kaum über die Runden und für alles auf alles wird Rücksicht genommen und irgendwelche Minderheiten und solche Dinge, dann wo bleibe ich, ne? Also diese Frage, wo bleibe ich da für Strecke, und das verschärft das natürlich und insofern ist Trump, ich würde es auch gar nicht überhöhen, sondern der ist halt derjenige, der das am besten auszunutzen weiß. Und da kommt noch ein anderer Faktor hinzu, und das ist eine interessante Entwicklung. Der war ja eigentlich weg vom Fenster, nachdem er abgewählt worden war. Und dann war dieser 6. Januar und dann dachte, oh Gott, das, also der, ich habe den quasi abgeschrieben, das war's. Und dann auch noch diese Midterms vor 2 Jahren, als dann alle dachten, ah, die große rote Welle, die dann ausblieb, weil viele der von Trump unterstützten Kandidaten eben dann sich intern durchgesetzt haben bei den Republikanern, aber dann im 1:1 gegen die Demokraten verloren haben und der Senat demokratisch geblieben ist und das Haus nur ganz, ganz knapp republikanisch geworden ist. Und da hat man so festgestellt so ein bisschen, dass dieser, ich nenne es mal Trumpismus, also diese Art von Politik und wofür es auch steht, dass das bei Trump funktioniert, vielleicht auch, weil er das Original ist, aber bei allen Wannabe-Trumps oder die so ähnlich sind, verpufft, gar nicht funktioniert. Also sowohl House Representatives als auch ein paar Senatoren, gut, J.D. Vance ist ein gutes Beispiel, dass das geklappt hat, aber grundsätzlich auch viele andere, auch bei den Präsidentschaftswahlen, Ron DeSantis meine ich, der Gouverneur von Florida, der da ziemlich untergegangen ist, relativ früh. Und insofern weiß ich nicht, ob das wird man sehen, das wird sich zeigen, aber ob quasi diese Entwicklung grundsätzlich in die Richtung geht, ob dann J.D. Vance der natürliche Nachfolger ist, um die Fackel in Anführungsstrichen weiterzutragen, oder ob das irgendwie doch ein gewisses Phänomen, das man ihm dann auch zuschreiben muss, ist, und dann entwickelt sich das vielleicht in eine andere Richtung.
Ich glaube auch, dass Trump ist ein sehr einzigartig Kandidat. Also wie er gesagt hat in 2015, ich könnte die Fifth Avenue lang laufen, jemanden schießen und keine Unterstützung verlieren. Und alle haben gedacht, dass er verrückt war. Aber über die Jahre, es hat gezeigt, dass es gibt einen Kern der Wahrheit drin. Also nach der 6. Januar, dass die Leute können das einfach ausblenden. Nach seinen Verurteilungen, dass Leute das einfach ignorieren kann. Es gibt nichts mehr, man hat das Gefühl, dass er tun kann oder sagen kann, das würde ihm Stimme kosten. Also die Leute sind wirklich treu und bleiben bei ihm. Aber ob das funktionieren würde, wird ein anderer Kandidat, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wenn die Trump-Zeiten vorbei sind, ob das in 3 Wochen ist oder ob das in 4,5 Jahre ist, also ist es schwer zu vorstellen, ein anderer Kandidat, der könnte das einfach so übernehmen. Und die Unterstützung, dass er hat, das hat ihm zu diesem Punkt geliefert. Das würde, könnte man vorstellen, geteilt sein. Und wenn das geteilt ist, dann hat so ein Kandidat nicht genug Unterstützung, weiterzukommen.
Und man darf immer nicht vergessen, es ist ja nicht nur die Figur Trump. Also viele wählen ja republikanisch, wie dein Vater, wie seine Freunde auch, trotz Trump sozusagen, weil er dann aber auch eine Politik ermöglicht, oder viele sehen das so, dass Steuersenkung hattest du erwähnt, oder vielleicht in 4 Jahren sind nochmal 1 oder 2 Supreme Court Justices, oberste Gerichtshofrichter zu besetzen. Solche Dinge, gut, das könnte natürlich ein anderer republikanischer Kandidat oder Präsident dann auch, aber jetzt ist es eben nun mal Trump und deswegen geht die Stimme dahin.
Abtreibungsrecht
und viele andere Sachen. Ich würde auch total davor warnen, zu sagen, etwas ist, es wird in Deutschland, fürchte ich, war das früher schlimmer, also in den ersten Jahren ist es ein bisschen besser geworden, also mit so einer Empörung ranzugehen, ah, Trump und alles ist bäh, was der macht und anfasst. Also mein Lieblingsbeispiel ist, ich sage nur diese 2%-Forderung, die ist halt, hätten wir uns mal früher dran gehalten, müssten wir jetzt nicht in der Zeitenwende so hinterherkacheln und unsere Bundeswehr irgendwie aufbauen. Also es ist nicht alles per se irgendwie abzuweisen und ich glaube, das darf man halt auch nicht vergessen. Und insofern ist das eine interessante Entwicklung letztlich, wie diese Partei sich weiterentwickeln wird, weil es derzeit Trumps Partei ist. Das ist total auf Linie gezogen. Und diese alten Reagan-Republicans, wie dein Vater ja eigentlich auch einer war oder ist, die haben derzeit nicht viel zu kamellen dort.
Also guck mal, Liz Cheney war auf der Bühne zusammen mit Harris. Also
die ist rausgeworfen worden.
Die alten Republikaner sind, genau, mit Romney so viele, die schaffen das nicht in Trump-Zeiten. Also die sind nicht, also gewollt eigentlich.
Da hinten ist eine Frage.
Ja, ich wollte mich gerne zu Wort melden. Und zwar geht es bei mir darum, dass ich mich frage, ob wir als Demokratie ein Stück weit zu schwach sind. Also ich erinnere mich, ich war 2000 in Washington D.C. für die Heinrich-Böll-Stiftung damals und wir hatten den Wahlkampf Al Gore versus Bush. Und damals war es ja so gewesen, hätte möglicherweise Al Gore gewinnen können, wenn die Stimmen in Florida ausgezählt worden wären. Jetzt in dem Fall mit Trump, der ja meint, im Grunde genommen, ihm stehe dieser Wahlsieg zu, ohne dass überhaupt Stimmen bislang ausgezählt worden sind, frage ich mich eben, ob wir, wenn sozusagen Harris jetzt sozusagen nicht das Rennen macht, ob sie auch bereit wäre, sozusagen das mit unseren demokratischen Mitteln nochmal in Frage zu stellen, ob denn das in Ordnung gewesen ist, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir ja auch hören, dass möglicherweise Stimmen ja auch durch ja, andere sehr reiche Menschen sozusagen gekauft werden. Also ich nenne nur Elon Musk. Und genau, ich sage das auch vor dem Hintergrund, weil Susan Elbow, die war ja US-Konsulin hier in Hamburg zur Zeit der Terroranschläge, die hat leider anders als du, Ingo, ein anderes Bild darauf. Sie ist sehr, sehr skeptisch. Sie fürchtet sozusagen die Wahl. Sie sagt, sie wird diesen Ausgang der Wahl nicht betrachten wollen. Sie wird den Fernseher ausschalten und hoffen, dass es irgendwie gut ausgeht. Aber genau, sie ist in großer Sorge. Und darüber sozusagen, wie der Ausgang ist. Im Übrigen hat sie heute Geburtstag. Ich wünsche ihr einmal ganz kurz Happy Birthday. Genau, sie kann deswegen.
Aber du singst jetzt nicht, Jeff.
Genau, sie kann jetzt nicht persönlich da sein, sonst wäre sie gerne dabei.
Also grundsätzlich würde ich sagen, kann man sehr davon ausgehen, dass Kamala Harris eine Niederlage akzeptieren würde und sagen würde, ja, dann haben wir verloren. Aber du hast da deine Zweifel, Jeff, ne? Weil also natürlich haben auch die Demokraten schon eine Menge Juristen und Leute in Stellung gebracht, um da eventuell gegenzuhalten, wenn es dazu juristischen
Auseinandersetzungen käme. Ja, also wenn das Prozess also zu Ende kommt, also wie gesagt, also jedes Bundesstaat hat seine eigenen Regeln für was passiert nach, wenn die Tür geschlossen sind und der Wahltag vorbei ist. Das ist normalerweise um 20 Uhr, wie du gesagt hast, wir haben vier verschiedene Zeitzonen. Insofern ist es ein bisschen unterschiedlich, aber manche haben schon die Briefwahlzettel gezählt, manche fangen erst dann an. Also im Prinzip, ja, also die Demokraten, ich habe keinen Zweifel, dass die würden also die Ergebnisse akzeptieren, aber man hört von Wahlbeobachtern, die parteiisch ausgebildet sind, dass die sich vielleicht reinmischen könnte und dann in dieser Wahlzeit, Wahlbetrug war nie ein Thema bis 2016, also als Trump schon dann gesagt hat, also wenn ich verliere, ist es wegen Wahlbetrug. Es gibt bei jeder Wahl ein paar kleine Probleme.
Aber eben nicht im großen Stil. Oder
dass er ein Ergebnis Vorsatz beeinflussen würde. In diesem Sinne, das war nie ein Thema bis 2016. Und jetzt, weil das so ein Thema ist und weil so viele könnte sich reinmischen, es kann sein, dass die Harris-Team, bevor die sofort sagen, okay, congratulations, würden die sagen, also wenn irgendwas ist, wo es Probleme gibt, die würden sagen, erstmal warten wir ab und gucken wir zu sehen, dass alles richtig gelaufen ist.
Ja, klar, da gibt es, wie ich sagte vorhin, das düstere Szenario lässt sich leicht an die Wand malen und nicht zu Unrecht vielleicht sogar. Ich bin da nur manchmal, denke ich, okay, ja, lass uns mal da, let's cross the bridge when we get there. Was sagt man da im
Deutschen? Cross that bridge when we come to it,
yeah. Ja, genau.
Was sagt ihr?
Also, was würde man im Deutschen sagen? Das war eine Frage. Wie würde man das übersetzen, das Sprichwort? Warten wir mal. Ja, wir gehen das Problem an, wenn es da ist. Dahin war eine Frage.
Vor ungefähr einem Monat war die Washington-Korrespondentin des Handelsplatz in einem Interview und sie sagte, auf den Demokratenkonventionen sind 80% der Teilnehmer Frauen. Und sie sagte, 40% der Frauen wären sowieso Trump. Und ich dachte, verflixt nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass weiße amerikanische Männer Harris wählen. Könnten Sie das kommentieren?
Es gibt auf jeden Fall dieses Jahr, in die Umfrage sieht man ganz klar und deutlich einen Gender Gap, eine Lücke und einen großen Unterschied zwischen Zahlen von Frauen, die Harris unterstützen und Trump. Und das Gegenteil, also Harris ist auf jeden Fall weit nach vorne mit Frauen allgemein. Trump, wobei, ist auch nach vorne mit Männern und nicht nur weiße Männer. Aber wir sehen für das erste Mal, dass der Trend unter schwarze Wähler und unter Latinos geht auch Richtung Trump oder mindestens die Unterstützung von beide Wählergruppe kommt ein bisschen runter und geht mehr zu die republikanische Kandidat. Es ist eine Wahlgruppe, also jeder ist individuell, und aber der Trend war immer mehr so für Demokraten, und man sieht einen großen Unterschied dieses Mal. Und klar, es ist nur das zweite Mal, dass wir haben eine weibliche Kandidatin für Präsident für einen von die zwei größten Parteien. Es ist auch ein Wahlkampf für Präsident nach das erste, nach der Dobbs Decision, der Roe v. Wade overturned war. Und das ist ein großes Thema für viele junge Frauen, für viele Frauen allgemein, weil es geht nicht nur um gesundheitliche Vorsorge, aber auch um Rechten, Frauenrechten. Und das ist irgendwas, das wird wahrscheinlich viele junge Frauen vielleicht für das allererste Mal so wählen bringen. Also nicht nur der Unterstützung von Taylor Swift, aber was vielleicht hilft auch. Und nicht nur das, also Vans, diese Kommentar über childless cat ladies, also wie doof kann man sein, sowas? Also die Hälfte der Bevölkerung also so beleidigen. Aber trotzdem, wie Sie sagen, es gibt Unterstützung unter Frauen für Trump. Sogar in Ingos Film, er hat Bekannte von meinem Highschool-Jahr getroffen und mit seiner Frau, und sie hat selber gesagt, dass sie glaubt nicht, dass Frauen die richtige Temperament haben, Präsidentin zu werden. Und
eine andere Schlüsselszene des Films als Spoiler sozusagen. Also.
Und noch ein, das regt mich total auf.
Aber vielleicht an der Stelle ab kommenden Dienstag. Nein, in zwei Wochen. Eine Woche vor
vielleicht
der Wahl.
Vielleicht schneiden wir auch von der Podcast-Folge. Nur ihr könnt das hören.
Ja. Aber, nein, tatsächlich. Also das ist ein Faktor. Ich habe auch für den Film mit Coach, dem Stiefvater, darüber gesprochen. Ist Amerika bereit für jetzt, 2016, hat Hillary Clinton ja verloren, aber für die erste Präsidentin? Und er sagte, she has three strikes against her. Also sie hat drei Handicaps, wenn man so will, in der Wählerschaft. Sie ist eine Frau, sie ist schwarz und sie ist stark, she's strong. Und da glaube ich schon, also nicht aus seiner Sicht, ne? Also er sagte, also Coach wählt Harris auf jeden Fall, aber er sagte, das ist ein Punkt, wo vielleicht dann doch, wie du sagtest, gerade bei Latino-Wählern ist vielleicht da doch ein gewisser Machismo vielleicht auch drin, auch wenn das jetzt vielleicht ein Vorurteil sein mag, aber so ein gewisser Sexismus spielt bei dieser Wahl auch eine Rolle, ja. Und eben auch die Hautfarbe.
Ja, diese Wahrnehmung von einem starken Mann, also wie du sagtest, also Coach findet sie auch stark, und aber für viele in Kriegszeiten so. Ich habe schon mehrmals gehört, Leute, die sagen, ist eine Frau die Richtige, die als Chefin, wenn wir haben mehrere Konflikte, die herrschen. Und das ist irgendwas, wo ich glaube auch, dass, wie du sagst, also Männer vielleicht finden das schwieriger, für eine Frau zu wählen. Also Obama war gerade unterwegs in Pennsylvania, in andere Swing States, und hat also spezifisch mit schwarzen Männern gesprochen und hat mehr oder weniger gesagt, spinnt ihr? Entschuldigung. Und hat wirklich die ein bisschen, nicht beleidigt, aber also wie ein Vater, hat gesagt, was denkt ihr denn? Wie kann das sein, dass ihr denkt, für jemand anderes zu wählen? Hat ganz geschimpft eigentlich. Und das ist irgendwas, also wir würden ihm in die nächsten drei Wochen sehen, als er unterwegs ist, viel mehr wahrscheinlich, besonders in Swing States und besonders mit dieser Botschaft für schwarze Männer, die, wie gesagt, also normalerweise eine früher waren eine ziemlich, also eine Gruppe, die Demokraten haben gedacht, die haben die in die Tasche, sagt man das?
Sie haben das sicher, sozusagen. Ja.
Die waren eine ziemlich sichere Wahlgruppe, und jetzt
für die Demokraten.
Für die Demokraten,
jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr so. Also immer noch wahrscheinlich mehrheitlich ist wählen schwarze Wählerinnen und Wähler vermutlich eher demokratisch, aber wie du sagst, ist nicht unbedingt gegeben bei dieser Wahl. Und
also mit beider Gruppen, also besonders mit jungen Leute, also junge Männer finden Trump gut, junge Frauen Harris, und aber die Frage ist, gehen die wählen? Weil junge Leute mindestens in die Statistiken wählen nicht so in große Zahlen wie ältere Wähler. Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Also auch, weil junge Leute sind oft mehr mobil, vielleicht die kommen aus einem Staat und studieren in ein anderer oder sind ein neuer Wähler und verstehen nicht, was die Regeln sind mit dem Anmeldesystem. Aber
was mich zu einer sehr interessanten Frage führt, die wir per E-Mail bekommen haben gerade von einer Zuhörerin, die recht neu dabei ist, wie sie schrieb, aber aus Österreich uns verfolgt. Also ich finde es toll, dass wir hier quasi über die Grenzen unseres Sendegebiets hinaus verfolgt werden oder gefolgt werden. Und die fragte, ja, wie funktioniert das eigentlich mit dem Absentee-Ballot-Voting? Also mit dem, wenn man quasi nicht zu Hause, wenn man so will, lebt.
Ja.
Vielleicht kannst du kurz erklären.
Also das, also die jede Bundesstaat hat auch verschiedene Regeln. In manche kann man, ich habe eine Freundin hier, Amerikanerin hier in Hamburg aus Massachusetts, sie hat schon online gewählt. Schon erledigt, einfach so. Bei anderen Bundesstaaten muss man das erstmal also anmelden als Amerikaner im Ausland und dann kann man als ein Expat, eine Ausländer wählen. Oder manchmal, wenn man zu Hause ist, kann man dann das früher machen. Man kann, wie gesagt, also manche Leute haben schon gewählt, ob das in einer Post- oder Briefwahl ist, wo sie dann anschreiben müssen und bekommen dann das Brief per Post und dann müssen das entweder reinschicken oder können gehen zu einer Punkte, wo es gibt Dropboxes, also was ist ein Dropbox?
Eine Wahlurne quasi, eine Art Briefkasten.
Genau, wo die dann das abliefern können. Also das ist auch möglich. Aber für viele Amerikaner im Ausland, so wie ich, dann man kriegt, ich habe auch also selber mindestens einen Anruf bekommen. Ich habe eine Postkarte zu Hause bekommen mit einer, also nicht vergessen, meldet jetzt an und so dass und das rechtzeitig ankommt, sodass sie wählen können. Insofern, die haben das ziemlich gut organisiert.
Das ist grundsätzlich halt der eine große Unterschied. Anders als hier in Deutschland, wo es ja ein Meldewesen gibt und das alles zu Hause im Briefkasten dann irgendwann landet, wo man wie wählen kann, Briefwahl oder in welchen Wahllokalen, muss man sich halt einen Tick mehr drum kümmern in den USA. Mhm. Egal, wie der Staat das dann regelt im unterschiedlichen Format, aber grundsätzlich ist so ein bisschen die Initiativbewerbung sozusagen oder Zündung ist und es ist nicht so ganz einfach, finde ich, so bei manchen. Also vielleicht
ja, nee, es ist nicht so straightforward. Wenn es online wäre, dann wird das
Man muss so durch so ein paar, wie sagt man, you gotta
jump through a few hoops.
Yeah. Genau, man muss so ein paar Schleifen drehen, würde man im Deutschen sagen. Und ja. Wir haben, glaube ich, noch Zeit für zwei, drei Fragen. Ich meine, wir, wenn wir schon mal Publikum haben, solange Sie noch können, sind hier, da vorne.
Genau, mich würde interessieren, Sie sprachen ja an Gender Gap bei den präferierten Kandidaten. Was sind denn noch Besonderheiten bei dieser Wahl, die Ihnen aufgefallen sind? Also in welchen Zeichen stehen Sie auch? Also vielleicht damals war es Social Media, das einen Einfluss hatte. Was sehen Sie jetzt? Okay.
Ich glaube, es ist eine Kombination aus all dem. Ne? Natürlich ist Social Media auch ein wichtiger Faktor. Ich glaube, KI wird wie auch bei Wahlen hier bei uns in Europa und in Deutschland auch immer mehr ein Faktor. Ich glaube, diesen Sommer habe ich mal gehört, dass sie auch so Robocalls machen mit der Stimme von Joe Biden, der dann sagte, irgendwie geht nicht zur Wahl, es lohnt sich nicht. Mhm. Und das ist immer, wo ich immer denke, ja, das glaubt doch kein Mensch eigentlich. Aber so ein bisschen wie der Enkeltrick, wo du auch denkst, da kann doch keiner drauf reinfallen. Ja, aber wenn allein nur 10% reinfallen darauf, und da sind wir wieder, gebetsmühlenartig wiederholen wir das bei so einer knappen Wahl. Wenn es auf ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Stimmen ankommt, dann könnte das vielleicht einen Unterschied auch machen. Aber ich glaube, die große Wahl, also die Wirtschaft ist das große Thema, das die Leute bewegt, wie eigentlich oft und meistens so. Und Abtreibung hast du erwähnt als das große Thema, die Umstände.
Einwanderungspolitik.
Und die Grenze, genau. Die ist ja auch bei uns hier in Europa, in Deutschland gerade ein großes Thema bei Wahlen. Also das ist in der Tat
ein Thema, das besonders in die letzte Zeit, finde ich, man hört Trump immer wieder. Und wenn man auch tatsächlich, wie Harris vorschlägt, rein in seine Wahlauftritt reinschaut, das ist eine Hauptthema in seine Rallyes. Wenn er redet von nicht nur, also ihr habt bestimmt alle schon gehört, die Geschichte von der Debatte zwischen Harris und Trump, als er gesagt hat, dass in Springfield, Ohio, es gibt eine Gruppe von Migranten aus Haiti, die essen die Katze und Hunde von den Leuten, die da wohnen. Was ich weiß, ich habe auch darüber gelacht, weil das so absurd war. Aber danach als ich dann das von mehreren Leuten gehört habe, ah ja, was denkst du von, was Trump gesagt hat über die essen die Haustiere? Die mehr ich gefragt war, die mehr ich dachte, es ist nicht lustig, es ist peinlich als Amerikanerin, dass das ist eine ehemalige Präsident, der könnte, hat ziemlich gute Chancen, wieder gewählt zu sein. Und das, die Hälfte der Bevölkerung, also sieht so aus, laut die Umfrage mindestens, wollen ihn wieder wählen. Und also, dass er dann über diese, die meisten, wie ich das verstanden habe, in Springfield sind auch legale Migranten da, die sind nicht illegal, aber wie er umgeht mit Migranten in das Land, das, unsere ganze Geschichte ist gebaut an Geschichte von Migranten, von Leuten, die sind, also nicht die ganze, es gibt also Native Americans, und die sind, das ist ihre Geschichte und Land erstmal, aber als die USA gegründet ist und als also Migranten sind von jedes Land in die ganze Welt gekommen, so auf die Suche von einem besseren Leben und dann über Migranten so darüber zu reden. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt in den letzten paar Wochen, das ist Essen, Haustiere ist nicht das Schlimmste, was kommt von Trump, aber Geschichte auch von, also ich habe einen gehört,
sein eigener Großvater kam aus Deutschland, ist auch Einwanderer.
Ja, genau. Also, aber das, er sagt, das, stell mal vor, du bist in deine Küche und jemand kommt rein und halt eine Messer so deine so seinen Hals. Also dass er diese Beispiele, diese Situation, die kommen aus seinem Kopf und dass er benutzt, die dann die Leute so aufregen, das sehen wir auch hier in Deutschland. Es ist so Populismus 101. Also, aber das funktioniert. Also das war nie ein Thema vorher mit meinem Vater. Also seit ich 16 war, kann ich erinnern, mein Vater hat immer gemeckert über Steuerzahlen und die Demokraten und so weiter. Aber Einwanderung und Politik war nie ein Thema. Und das ist irgendwas, das neu ist. Seit 2015, als Trump runtergekommen ist, die Rolltreppe in Trump Tower und hat gesagt, dass Mexikaner sind Rapists, sind kriminell und kommen aus Gangs. Also ist ein Thema geworden. Und das höre ich jetzt ständig, wo ich denke, okay, die Wirtschaft kann ich verstehen, weil das hat irgendwas direkte Konsequenzen oder du spürst das auch, Dad. Aber also der südliche Grenze, was hat das wirklich mit deinem Alltag zu tun? Und ich finde, er hat nicht so viele Beispiele von, was das mit seinem Alltag zu tun hat. Und, aber es regt ihm trotzdem total auf.
Es wird auf jeden Fall auch deswegen so knapp sein, weil es auch eine Wahl nicht für den einen oder den anderen ist, sondern gegen den eines oder den anderen. Das ist eine Verhinderungswahl sozusagen. Und das kommt dann darauf zurück, wer die meisten mobilisiert. Also wer mehr Leute an die Wahlurne bekommt, um gegen den oder die andere zu wählen. Das wird diese Wahl entscheiden.
Hallo, schönen guten Abend auch von mir. Ja, Sie hatten es gerade schon angesprochen, Stichwort Taylor Swift. Also man hört ja immer wieder, dass sich jetzt auch Größen aus der Musikbranche, kann man sagen, also Taylor Swift, Billie Eilish zum Beispiel, ganz klar demokratisch positionieren. Und ich habe mich jetzt gefragt, als junge Person irgendwie, ich sehe, dass solche Größen aus der Musikbranche eben auch Einfluss haben auf das junge Publikum. Inwiefern kann sowas tatsächlich dann eine Wahl entscheiden? Was denken Sie?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, Taylor Swift ist wahrscheinlich die größte Star in die Welt im Moment. Also ich glaube, die meisten kennen sie oder haben sie ein Konzert gesehen. Und besonders unter junge Leute, unter junge Frauen und Mädels, also ist sie also wirklich so beliebt und bekannt. Und dass sie hat selber entschieden, ihre Meinung politisch zu äußern, wegen ein KI-Bild von ihr, wo es steht, dass sie unterstützt Trump. Und das war von KI generiert. Und sie hat dann entschieden, nee, das ist so mir so wichtig und ich will ganz transparent sein. Und deswegen hat sie in einer Social-Media-Post das geäußert. Also ob das wirklich viel Einfluss haben würde, kann man nicht ganz genau sagen. Viele sagen, dass eine was heißt Endorsement?
Unterstützung
ja, von prominenten Leuten schadet nicht. Aber ob das würde zahlreiche Menschen beeinflussen, ist fragwürdig. Also
viele Swifties sind natürlich noch nicht wahlberechtigt.
Ja, die sind also noch nicht.
Genau. Aber sie können ja die Eltern oder Großeltern beeinflussen.
Ja, aber was wir wissen im Zahlen, konkreter Beweis, ist, dass also in die ersten 24 Stunden nach diese Social Media Post rausgekommen ist, hat eine Website erwähnt, vote.org, wo Leute hingehen könnten, so anmelden, ob alle sich angemeldet haben, ob alle wählen dann für Harris auch. Kann man nicht ganz genau sagen. Also
auch da wieder, vielleicht ist das dann die entscheidende kleine Gruppe, die dann so die Nadel so ein bisschen bewegt. Ja, das wird sich dann zeigen, ob das dann die erste Taylor Swift beeinflusste Wahl der Geschichte der Vereinigten Staaten sein wird oder nicht. Ja, heute in 3 Wochen jedenfalls ist der große Wahltag und wir werden den Podcast, die Folgen in der Woche dann wieder transatlantisch machen, weil ich dann für die Tagesthemen in den USA sein werde und alles, was danach kommt, werden wir dann natürlich begleiten. Ich glaube, wir haben eine Menge Punkte angerissen und besprochen, eine XXL-Ausgabe dieser Folge von Amerika, wir müssen reden. Uns hat das großen Spaß gemacht, ja, hier immer mit Publikum, mit Reaktionen, mit ihren Fragen das Thema zu beleuchten. Und
schön, euch auch zu sehen.
Ja, mal zu sehen. Wir werden bei den nächsten Folgen, wenn wir da alleine in unserem Büro sitzen, an dieses Bild hier denken. Vielleicht machen wir sogar noch ein Foto davon mit dem Publikum hier.
Sehen wir dann nur einander.
Ja, genau. Also ganz, ganz herzlichen Dank und wie immer vielen Dank auch. Wenn Sie Fragen weiterhin haben, können Sie uns die mailen. Die sind in den Shownotes, die E-Mail-Adresse. Und die nur zugehört haben bei dieser Folge und nicht hier mitgeguckt haben, sozusagen hier im Studio sage ich schon, hier im Saal der Bücherhalle der Zentralbibliothek hier in Hamburg, der kann uns die gerne auch schicken. Wir sagen tschüss, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Und ich finde, Jeff, also paillettenbestücktes Top in US-Farbe steht ja hervorragend. Also.
Hi, ich bin Janne Knödler.
Und ich bin André der Hörmeier.
Wir erzählen euch in unserem Podcast Wild Wild Web jede Woche Geschichten aus den weirden und unerwarteten Ecken des Internets. Online-Video-Streaming-Portal.
Kino.de. I hear Yanni. Laurel.
Oh, wow. Und jetzt gibt's wieder neue Folgen.
Auf was hast du gewartet?
Ja, auf Kino-Tiro-Schlagzeile. Festnahmen. Festnahmen, Kino-Tiro-Komplex.
Die neue Staffel Wild Wild Web findet ihr in der ARD-Audiothek.